Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Gemischte Teams performen besser. Das gilt in vielen Bereichen des Lebens, nicht zuletzt in den Führungsetagen. An der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Frankfurt kümmert sich jetzt ein neu gegründetes Institut um Mixed Leadership. Immer mehr Jugendliche verlassen die Schule ohne Abschluss. Das zeigen die Zahlen der heute Vormittag veröffentlichten Bildungschancenstudie. Wir fragen nach den Gründen und was daraus folgen sollte. Ich bin Thekla Jahn. Schön, dass Sie dabei sind. Mehr als 52.000 Jugendliche haben 2017 in Deutschland die Schule ohne jeglichen Abschluss verlassen. Das sind 6,9% aller Schulabgänger. Wenn man sich die Zahl plastisch vergegenwärtigen will, dann wären pro Schulklasse mit 29 Schülern immer zwei Schülerinnen oder Schüler, die es noch nicht einmal schaffen, den einfachsten, den Hauptschulabschluss zu erreichen. Und die Zahl der Abgänger ohne Abschluss steigt. Das hat die Bildungschancenstudie der Caritas ergeben. Und ich bin jetzt verbunden mit der Caritas-Vorständin Eva-Maria Welskop-Deffer. Schönen guten Tag.
Hallo, Frau Jahn.
Frau Welskop-Deffer, um wie viel ist die Quote in den letzten Jahren angestiegen?
Von 2015 auf 2017. Das ist der Vergleich, den wir mit unserer aktuellen Studie anstellen. Da beobachten wir eine Steigerung um einen Prozentpunkt, also 2017 6,9%. 2015 5,9%. Schaut man auf die letzten 10 Jahre, dann sehen wir ein Auf und Ab. Und das ist eigentlich das, was auch besonders frustrierend ist. 2009 sind wir mal bei 6,9% gestartet. Dann ging es ein bisschen runter und jetzt die letzten 2 Jahre wieder der Anstieg.
Bevor wir darüber im Einzelnen sprechen, vielleicht noch zunächst die Frage, Ihre Studie, die erfasst ja die Quote der Jugendlichen ohne Schulabschlüsse bundesweit. Das ist natürlich ein Durchschnitt. Wenn wir jetzt einmal das runterbrechen, wo gehen besonders viele Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss von der Schule, um es einfach mal so ein bisschen klarer zu haben?
Das ist auch eine ganz wichtige Frage, denn tatsächlich viel aussagekräftiger als für die Bundesebene insgesamt ist unsere Studie, und das ist auch ihre Besonderheit, wenn man in die Details schaut. Wir haben besonders hohe Quoten da, wo wir sie schon immer hatten oder wo wir sie auch schon immer vermutet haben, in so Städten wie Berlin oder Bremen. Aber es gibt auch Gegenden, da habe ich zumindest eher nicht mit so hohen Zahlen gerechnet, weil auch die Determinanten, die man üblicherweise für kausal ansieht, gar keine solchen Hinweise auf hohe Zahlen von Schülern ohne Schulabschluss geben. Also Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, Rostock, der Kreis Würzburg, sie alle liegen unter den Spitzenreitern. Und ich glaube, wichtiger als der Vergleich zwischen den Städten Berlin, Freiburg, Frankfurt, München ist zu gucken, wie hat sich es eigentlich in den Jahren entwickelt und wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen hoher Arbeitslosenquote, zwischen hoher Quote der Beschäftigten ohne Schulabschluss mit der Rate der Schüler, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Und dann sieht das Bild schon ganz anders aus. Also dann ist der Unterschied zwischen München und Berlin nochmal größer, dann hebt sich Köln nochmal besonders positiv hervor. Also ich lade herzlich ein, die Details anzuschauen.
Ja, Sie haben jetzt schon einiges ein bisschen anklingen lassen, hohe Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Die steigende Tendenz, die Frage von mir jetzt, wie ist die zu erklären? Haben Sie Erklärungen dafür, weshalb in manchen Städten, in manchen Landstrichen so deutlich mehr Schulabgänger ohne Abschluss sind?
Also in einigen Kreisen, da spricht alles für, ist die Zunahme der Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund ein Erklärungsfaktor für die steigenden Zahlen. Und wir haben ja in Deutschland eine sehr unterschiedliche Verteilung der Geflüchteten gehabt in den Jahren nach 2015 und wo sehr hohe Zuwächse von Schülern mit Migrationshintergrund zu beobachten waren in diesen Jahren, haben wir auch parallele Entwicklungen sehr häufig von den Schülern, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen. Das ist aber wirklich nur eine Dimension und man kann keinesfalls sagen, dass immer da, wo wir einen Kreis haben, der einen hohen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund ausweist, dass das auch automatisch ein Kreis ist, der auch eine hohe Zahl von Schülern hat, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Das stimmt überhaupt nicht.
Also, welche weiteren Gründe gibt es denn dann?
Die klassische Theorie zu diesem Thema legt ja zum Beispiel nahe, dass in Gegenden, wo es einen hohen Anteil von Beschäftigten gibt, die in Beschäftigung kommen ohne Schulabschluss und diese zugleich gut bezahlt werden, die Neigung, die Schule ohne Abschluss zu verlassen, besonders groß ist. Das galt früher zum Beispiel für Hafenstädte. Man weiß auch, dass Gegenden mit hoher Arbeitslosigkeit oder generell mit niedrigem Bildungsniveau eine höhere Neigung haben, unter den Spitzenreitern zu liegen. Aber ich sage es nochmal, die schlichten Erklärungen, die schlichten Korrelationen passen nicht mehr. Es gibt keine gottgegebenen Hemmnisse, um die Zahl der Schüler zu senken, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen. Und deswegen ist der politische Wille so wichtig, hier wirklich etwas zu tun.
Will man das Blatt also wenden, müssen Maßnahmen her. Welche Maßnahmen versprechen einen größeren schulischen Erfolg, sodass letztlich möglichst kein Schüler ohne Abschluss bleibt?
Da die Situation vor Ort so unterschiedlich ist, gibt es auch nicht die eine Lösung. Wir schlussfolgern aus mehreren Studien, die wir über mehrere Jahre angestellt haben, dass der politische Wille und die Kooperationen vor Ort das Entscheidende sind. Ganz offensichtlich sind die Kommunen, die Regionen, wo man sich nicht abfinden will mit hohen Zahlen von Schülern ohne Schulabschluss, in der Lage, das Blatt zu wenden.
Wie machen die das denn genau?
Sehr häufig die Regionen, wo sehr gute Kooperationen mit den Wohlfahrtsverbänden Angebote entwickeln, wie Schule, Sozialarbeit, wie Familien- und Elternarbeit, intensive Betreuungsangebote für gefährdete Schüler, die dann substanziell zu Veränderungen führen.
Was ist jetzt, wenn wir einen Schritt weiter denken, nach der Schulzeit? Wie groß sind die Chancen, verpasste Schulabschlüsse dann nachzuholen, wenn alles andere vorher an Maßnahmen nicht gegriffen hat? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, wir haben zum Glück in Deutschland inzwischen durchaus eine Kultur der zweiten Chance. Das ist ein großer Fortschritt. Aber wir haben keine guten Zahlen dazu, sodass ich an dieser Stelle niemandem signalisieren will, es ist egal, wenn du es im ersten Anlauf nicht schaffst. Was wir allerdings aus unserer eigenen Arbeit wissen, die Schüler und Schülerinnen, die wirklich so richtig schulmüde waren in den letzten Jahren und die gar nicht mehr glauben, dass sie überhaupt in der Lage sind, etwas zu lernen und dass das irgendetwas bringt, die können häufig dadurch Motivation zum Lernen erfahren, dadurch, dass sie in konkreten Lebenszusammenhängen, ich sag mal ehrenamtlich oder freiwillig, sehen, ich kann ja was lernen und das, was ich kann, das wird auch gebraucht. Und diese Motivation über etwas, was man freiwilliges Engagement nennen könnte, was man lebensweltliches Lernen nennen könnte, das im vorschulischen Raum angesiedelt ist, das ist dann häufig die Quelle für eine wirklich erfolgreiche zweite Chance.
Ja, und die braucht es, um an der Gesellschaft auf Dauer auch teilhaben zu können. Caritas-Vorständin Eva-Maria Welskop-Deffer war das über die Bildungschancenstudie, die heute veröffentlicht wurde.
Thank you.
Schulabgänger ohne Schulabschluss, darüber haben wir gerade gesprochen. Eine der möglichen Motivationsspritzen für Schüler und Schülerinnen, die eigentlich keine Lust auf Lernen haben, sind auch Praktika, bei denen sie in Ausbildungsberufe hineinschnuppern können. Das Angebot ist groß. Mehr als 300 Berufe kann man in Deutschland im dualen Ausbildungssystem erlernen. Und die Unternehmen ihrerseits sind auf der Suche nach Auszubildenden, also gute Zeiten für diese. Aktuell, jetzt kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres, sind bundesweit noch 240.000 Stellen unbesetzt, mehr als jemals zuvor. Was also tun, um frühzeitig Schüler für eine Berufsausbildung zu interessieren? Ein Pilotprojekt in Bayern setzt auf Virtual Reality. Betriebe lassen Schüler mit VR-Brillen in die möglichen Tätigkeitsfelder eintauchen. Das Projekt wurde jetzt in der ICHO-Schule München-Giesing vorgestellt und Tobias Krone war für uns dabei.
Jetzt ziehst du natürlich den Helm an zuerst. Genau, und jetzt nimmst du die Schweißmaschine. Jetzt erkläre ich es dir.
Shan Ali aus der 8. Klasse kennt sich aus. Nicht so sehr mit dem Beruf des Industriemechanikers, aber die Virtual Reality Brille, die hat er im Griff und zeigt seinem Mitschüler Ali in der Aula der Münchner ICHO-Schule, wie das Schweißen funktioniert. Ali hat die VR-Brille auf und zieht mit seinem Controller die virtuelle Schweißnaht nach. Auf einem Monitor daneben kann man das etwas zittrige Ergebnis sehen. Die Brille simuliert das Berufsumfeld eines Industriemechanikers. Peter Werner vom Studio B12 in Braunschweig hat das Szenario entwickelt.
Also das Erlebnis besteht aus einer Werkstatt, die ist ungefähr 60 mal 30 Meter, eine Werkshalle, in denen diverse Maschinen stehen, die die Schüler erstmal anschauen können. Drei davon dürfen sie auch anfassen und wirklich live in VR erleben. Das ist einmal die CNC-Fräse, das ist einmal eine Hydraulikmaschine und einmal ein Schweißgerät. Und entsprechend müssen Sie sie bedienen, um einfach ein Gefühl zu bekommen, wie fühlt sich das an, wenn man in einer Werkstatt steht. Das ist ja selten der Fall, dass die Jugendlichen in einer Werkstatt bis dato waren.
Virtual Work Experience, so heißt das Pilotprojekt des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, zusammen mit einigen Industriebetrieben. Die wollen Schüler vor allem für ihre Jobs begeistern. Stefan Freund vom Getriebekonzern ZF im Werk Passau.
Wenn die Praktikanten zu uns kommen, dann haben sie eigentlich nicht ein klares Bild, wie eine Ausbildung bei der ZF aussieht. Und von daher kann es schon sein, dass sie reinkommen und haben eigentlich keinen Spaß an der Sache. Und daher finde ich also ein Thema wie dieser Virtual Work Experience, dieser Brille, eine tolle Sache. Da kann man sich im Vorfeld schon einen Blick machen und sagen, okay, ist das was für mich oder ist das eher nichts?
Mit dem Vorpraktikum in der virtuellen Realität könnte man verhindern, dass Schüler uninformiert ein Praktikum antreten, das ihnen gar nicht gefällt. Und das auf eine zwanglose Weise.
Da gibt es halt verschiedene Spiele und manche Spiele, also nicht Spiele, sondern ja, Projekte. Man fühlt sich halt in andere Welt, dass man alles da machen könnte.
So wie Achtklässlerin Amira Meawat, 13 Jahre alt, vor 2 Jahren aus Marokko nach Deutschland gekommen, sprechen hier viele Schülerinnen und Schüler von der Virtual Work Experience wie von einem Spiel. Und als das sei es ja auch konzipiert, sagt Entwickler Peter Berner.
Es ging spielerisch einfach von der Hand, das war für uns selbst überraschend, aber die sind erpicht darauf, weil sie das eben mit Spiel verbinden und weniger mit Arbeit, Praktikum, Schule. Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil.
Die Maschinen in der virtuellen Realität funktionieren ähnlich wie ihre Vorbilder. So muss man beim Anwerfen der Hydraulikpresse mit der anderen Hand gleichzeitig einen Sicherheitsknopf drücken. Trotzdem ist es ein ungewohntes Gefühl, nur mit Controllern in beiden Händen eine Metallscheibe aus der Maschine zu heben.
Man fühlt halt, dass einfach leer ist. Also man fühlt es nicht, dass es man im echten Leben ist.
Für Datenhandschuhe, die Widerstände simulieren und auch das Anfassen ermöglichen, reicht das Projektbudget nicht aus. Doch für den ersten Eindruck reichen die vorhandenen Möglichkeiten. Rektorin Petra Riedel-Perizonius will das Konzept künftig in ihrer Schule einsetzen, etwa durch Virtual-Reality-Brillen, die sich interessierte Schüler ausleihen könnten. Sie selbst ist von der Technologie begeistert.
Also es ist so ein Abtauchen ja in eine andere Welt. Ich habe das selber auch fasziniert ausprobiert und ich habe vorher noch nie gefräst, auch nicht geschweißt. Dass man so etwas kann. Und ich finde, das gibt den Schülern auch ein gewisses Selbstvertrauen. Es ist möglich. Ich kann was erreichen. Und das ist doch schön.
In Jobs hineinschnuppern mit Hilfe der VR-Brille und gleich auch noch ein Stück Selbstermächtigung spüren. Tobias Krone über das Pilotprojekt Virtual Work Experience in Bayern. Wann ist eine Firma produktiv? Wenn das Personal stimmt, und das gilt auch für die Führungsebene. Noch sind die in Deutschland allerdings überwiegend mit Männern besetzt. Wären mehr Frauen in Führungspositionen, wären Unternehmen für die Zukunft besser gewappnet. Das belegen wissenschaftliche Studien seit langem. Da der Wandel der Unternehmenskultur in Deutschland zwar keine Schnecke, aber doch eher langsam vorangeht, unterstützt die Stadt Frankfurt jetzt ein neues wissenschaftliches Institut an der FH Frankfurt, die jetzt University of Applied Sciences, kurz UAS, sich nennt. Es soll mit Weiterbildungen in den Führungsetagen von Verwaltungen und Wirtschaft einen Bewusstseinswandel auslösen.
Den Begriff Mixed Leadership haben die meisten Studierenden auf dem Campus der UAS Frankfurt am Main noch nie gehört. Doch dass sich unter diesem Namen jetzt ein Institut an ihrer Hochschule gegründet hat, das mehr Frauen in Führungspositionen bringen will, finden sie gut.
Ich würde schon sagen, dass es sehr sinnvoll ist, weil es ja immer noch eine große Ungerechtigkeit gibt in der Verteilung in Führungspositionen von Männern und Frauen.
Ich würde schon sagen, dass es das auf jeden Fall geben muss. Es geht ja um Fakten und die Fakten sprechen eine klare Sprache.
15 Professorinnen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen sind bereits wenige Wochen nach der Gründung des Instituts für Mixed Leadership an der UAS Frankfurt am Main aktiv. Andrea Ruppert, Professorin für Wirtschaftsrecht, hat die Geschäftsführung übernommen. Das Institut arbeitet bereits jetzt eng mit der Frankfurter Stadtverwaltung zusammen, denn dort herrscht Nachholbedarf in Sachen Geschlechtergerechtigkeit.
Die Stadt selbst ist mit ihrer Frauenanteil in Führungspositionen nicht sonderlich gut aufgestellt. Da gibt es tatsächlich noch Verbesserungsbedarf. In der Stadt selbst haben wir aber natürlich auch viele Wirtschaftsunternehmen, wo wir auch sehen, dass sich seit vielen Jahren nur wenig bewegt und die Frauen in Führungspositionen leider nicht mehr werden.
Andrea Ruppert baut deshalb mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des neuen Instituts für Mixed Leadership als erstes eine Weiterbildungsakademie auf. Dort sollen Führungskräfte von Wirtschaftsunternehmen auch wissenschaftliche Studien zur Frauenförderung kennenlernen. Studien etwa, die besagen, dass Unternehmen effizienter arbeiten, wenn ihre Führungsetagen gemixt sind. Andrea Ruppert.
Es geht letzten Endes wirklich darum, die Führungskultur zu verändern. Also den Leuten zu verdeutlichen, dass es einen positiven Effekt auch für das Unternehmen hat, wenn auch die Potenziale von Frauen in der Führung gehoben werden. Es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen von Männern und Frauen, unterschiedliche Herangehensweisen von Männern und Frauen. Und es gibt durchaus Studien, die auch belegen, dass wenn wir gemischt geschlechtliche Führungsteams haben, dass dort auch das Unternehmen wesentlich erfolgreicher agieren kann auf dem Markt.
Regine Grammel ist ebenfalls Professorin am Fachbereich Wirtschaft und Recht der UAS Frankfurt am Main. Auch sie gehört zu den Gründungsmitgliedern des Instituts für Mixed Leadership. Betriebskindergärten und mehr Teilzeitjobs in den Führungsetagen der Firmen reichten nicht aus, meint sie, um die gewünschten Geschlechterparitäten herzustellen. Es gehe um einen grundlegenden Kulturwandel auch auf den mittleren Führungsebenen. Regine Grammel weist darauf hin, dass Frauen und Männer die Aufstiegsmöglichkeiten in den Unternehmen bisher ganz unterschiedlich erleben.
Was wir festgestellt haben, auch im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung, dass die Wahrnehmung unterschiedlich ist. Wir hatten in einer Befragung weibliche und männliche Führungskräfte gefragt, wie können sie denn Karriere im Unternehmen machen? Die große Mehrzahl der Frauen hat gesagt, bei uns können Männer leichter Karriere machen. Die große Mehrzahl der Männer hat gesagt, oh, bei uns können Frauen und Männer gleich gut Karriere machen. Das lässt im Rückschluss zu, zumindest für diese Untersuchung, die Überzeugung, wenn es Frauen nicht an die Spitze schaffen, dann liegt es an ihnen. Wir wissen aber auch wieder aus Statistiken und Untersuchungen liegen ja auch vor, dass wir eben durchaus qualifizierte Frauen haben. Nur die gehen dann irgendwann unter auf dem Karriereweg.
Mehr Forschungen etwa zu der Frage, ob es geschlechtsspezifische Unterschiede bei Gehaltsverhandlungen gibt oder wie Stellenausschreibungen die Fähigkeiten der Frauen stärker berücksichtigen können, die soll es an der UAS Frankfurt am Main künftig auch in Kooperation mit Universitäten geben. Aus solchen Kooperationen sollen am Institut für Mixed Leadership etwa auch Promotionsprojekte entstehen. Die Studierenden auf dem Campus hören das gerne.
Das muss ja auch immer weiter erforscht werden, das hört ja nicht auf, das Thema.
Das darf nicht stehen bleiben. Das ist genauso ein Prozess wie jeder andere. Den sollte man weiter fordern und auch erforschen. Vollkommen richtig so.
Ja, ein positiver Blick in die Zukunft. Ludger Fittkau über das Institut für Mixed Leadership an der Frankfurter University of Applied Sciences. Bei den Führungskräften kommen erst allmählich Frauen in Leitungspositionen. Wie sieht es in den Büros der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus? Auch da tut sich was. Immer mehr Frauen arbeiten und vor allem Mütter steigen immer früher wieder in den Beruf ein. Die Zahlen hat das Institut der Deutschen Wirtschaft heute vorgelegt. In den vergangenen 10 Jahren stieg die Zahl der Mütter mit Kindern zwischen 10 und 14 Jahren, die wieder arbeiten gehen, um knapp 8% auf jetzt 78,3% an. Nur ein Drittel arbeitet weniger als 21 Stunden pro Woche. Im Vergleich 2008 waren es noch die Hälfte. Der Grund: die verbesserte Betreuungsinfrastruktur im Kita- und Grundschulbereich. So viel zu Deutschland an dieser Stelle. Jetzt blicken wir ins Ausland.
Campus und Karriere. International.
Viel Harmonie und Konsens im Arbeitsalltag, das ist das Motto in Schweden. Das haben wir bei unserer kleinen Serie zur Bürokultur weltweit gelernt. In Großbritannien schließt man schnell Freundschaften unter Kollegen und führt das Teambuilding im Pub weiter. Und in China? Markus Pfalzgraf hat sich in den dortigen Büros umgetan.
Ein 3-stöckiges Haus mit Innenhof, mitten in Shanghai. Hier arbeitet ein gutes Dutzend Angestellte einer Firma namens Blank Design House. Sie vermarkten und designen Lifestyle-Produkte für andere Unternehmen. Die Stimmung ist gelöst. Es ist kurz vor der Mittagspause und die ist Chinesinnen und Chinesen heilig. Meist beginnt sie ziemlich genau um 12 und dauert eine Stunde, gerne auch länger. Wir sprechen kurz ab, was wir uns holen und dann teilen wir alles, sagt Lu Shanshan von der Kundenbetreuung. Manche der Arbeitsplätze sind ohnehin in einer Gemeinschaftsküche untergebracht. Flache Bildschirme auf den hellen Holztischen in der Mitte, Mikrowellen und Edelstahlflächen drumherum. Der ideale Ort, um sich auszutauschen. Grafikdesignerin Yang Rui will gar nicht in einer größeren Firma arbeiten, wo die Menschen nur in ihren Bürowürfeln sitzen und nicht miteinander reden würden. Ihre Kollegin Zhou Ya, Produktmanagerin, hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe bei einem großen Versicherungskonzern gearbeitet, aber die Kollegen haben nie miteinander gesprochen. Alle waren nur für sich, selbst in den Pausen. Das war eine sehr kalte Atmosphäre. Nicht so in diesem Start-up, wo die Mitarbeitenden sich teilweise auch privat ganz gut kennen, Essen teilen und trotzdem manchmal für sich sein können. Gibt's hier auch Mittagsschlaf? Oder ist das eher eine traditionelle Sache für ältere Leute? Überhaupt nicht. Xiao Xue ist 26 und Modedesigner. Ja, ich mache Mittagsschlaf, manchmal so 20 Minuten. Aber meist sind schon 5 bis 10 Minuten genug für mich. Zu lange ist ja nicht so gut. Aber wenn ich gar nicht schlafe, dann habe ich am Nachmittag nicht mehr genug Energie. Das ist tatsächlich in China weiter verbreitet als in manch anderem Land. Man sieht sogar hier und da Kellnerinnen mit dem Kopf auf dem Tisch in der Pause schlafen oder Kuriere, die auf ihrem geparkten Elektroroller ein Nickerchen machen. Kein Wunder, denn die Arbeitstage sind normalerweise lang. Hier in der Agentur arbeitet Xiao Xue allerdings von 10 bis 6:30 mit 1 Stunde Mittagspause. Aber früher? Gerade letztes Wochenende bin ich beide Tage reingekommen, um zu arbeiten, aber das ist okay. Wo ich früher gearbeitet habe, war es viel schlimmer und ich habe das körperlich nicht mehr ausgehalten. Da musste ich jeden Tag Überstunden machen und auch an den Wochenenden. Eine Kultur namens 996 greift um sich in China. Arbeiten von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends an 6 Tagen der Woche. Viel mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen 40 Stunden höchstens. Nicht so im Blank Design House. Da lädt der Chef auch mal nach der Arbeit zum Karaoke ein. Yao Xingzhe hat früher bei anderen Firmen gearbeitet, wo es wesentlich strenger zuging. Ihm ist es wichtig, dass Mitarbeitende sich auf Augenhöhe austauschen können und ein lockeres Arbeitsumfeld, denn das führt zu Zufriedenheit und die steigert die Produktivität.
Und das war's von Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn. Gleich bei Corso Kunst und Pop kommentiert Musikjournalist Jens Balzer das EuGH-Urteil im 20 Jahre alten Rechtsstreit zum Musiksampling.